Wir haben einen Gast hier im Studio. Ich freue mich sehr, dass der Geschäftsführer von Cotonea hier ist. Herr Stelzer, hallo, schön, dass Sie da sind.
Einen schönen guten Morgen zusammen.
Bio-Baumwolle aus Bempflingen und das seit 1855, so kann man das ganz kurz zusammenfassen, aber wir lassen Sie uns die verschiedenen Bereiche mal auch dann nacheinander jetzt besprechen. Vielleicht wirklich was zur Geschichte. Sie sind Teil dieses Familienunternehmens, das seit mehr als 150 Jahren in der Region Baumwolle verarbeitet, ja?
Ja, das stimmt. Und ich habe mich dann entschieden während dem Studium, dass ich die Nachfolge von meinem Vater antrete und habe die Firma 1990 übernommen. Und es war dann klar, wenn man so etwas macht, 1990 war der Fall des Eisernen Vorhangs, da hat sich der Markt gleich zu meinem Start dramatisch verändert. Und das hat mich gleich gezwungen gehabt zu überlegen, was will ich eigentlich tun? Und mein Hauptinteresse intrinsisch war die Ökologie. Und deswegen haben wir sehr früh angefangen, da zu experimentieren und die alten Geschäftsmodelle zu verlassen. Und à la longue hat sich das als richtig herausgestellt, weil sehr viele andere Unternehmen mussten den Markt verlassen in der immer härter werdenden Konkurrenzsituation mit Fernost. Aber die Ökologie hat an Bedeutung zugenommen und heute ist das in aller Munde. Und dann haben wir 1995 begonnen mit Biobaumwolle. Da habe ich Farmer kennengelernt von einer Kooperative, die Bioflächen hatten und habe sie gefragt, wärt ihr bereit, auch Baumwolle anzubauen? Dann haben sie gesagt, ja, und da sind die ersten 5 Tonnen entstanden, 1995. Und an dem Faden haben wir dann weitergesponnen.
Baumwolle ist auch sehr wasserintensiv. Wie gehen Sie damit um, auch dass Baumwolle ja zum Teil in manchen Anbaugebieten zum Beispiel der Lebensmittelproduktion Wasser entzieht oder sie nicht mehr für andere Dinge dann das Wasser nicht mehr für anderes zur Verfügung steht? Wie ist das bei Ihnen?
Okay, da nehme ich Sie mal einen Gedankengang mit. Das wird heute einfach falsch betrachtet. Das Argument, dass Baumwolle böse ist, weil es Wasser braucht, das wurde ganz gezielt lanciert, um Baumwolle zu diskreditieren. Und als Beispiel dient immer der Aralsee. Was ist dort passiert? Man hat den Zufluss des Aralsees komplett abgeleitet und für landwirtschaftliche Produktion auf Felder geleitet. Dort hat dann natürlich auch Baumwolle gestanden und andere Dinge, aber dass ein See verlandet, wenn man ihm den Zufluss wegnimmt und das ist in einer heißen Gegend, das ist keine Überraschung. Das ist nicht der Baumwolle zuzuschreiben, sondern einem miserablen Wassermanagement. Natürlich braucht Baumwolle wie alle Pflanzen, wenn sie wachsen, Wasser, aber relativ weniger wie andere.
Dann anderes Thema, Zertifizierung. Wie stellen Sie sicher, dass in jeder Arbeitsschritt, in jeder Produktionsphase sozusagen die Bio- und aber auch die faire Behandlung der ArbeiterInnen gewährleistet wird?
Das ist eine schillernde Frage. Und auch da möchte ich, bevor ich zur direkten Antwort auf Ihre Frage komme, mit einem anderen Aspekt zunächst beginnen. Zertifizierungen ganz allgemein, nicht nur in unserer Branche, sollen irgendeine Eigenschaft oder ein Sachverhalt abbilden. Und man hat generell 2 Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder man sagt, jawohl, ich will das so machen und ich richte mich nach diesem oder jenem Label oder Zertifikat, das sind Richtlinien dahinter, die finde ich gut, die will ich erfüllen und dann ist das eine tolle Hilfe. Und dann gibt es die anderen, die sagen, am Markt wird das Zertifikat gefragt, ich guck mal, wo ich das besorge. Und das gibt es praktisch bei allen Zertifizierungen. Und unser Ziel ist immer, dass wir die Firmen finden, die bereit sind, den Weg zu gehen, den wir auch gehen wollen, nämlich ein richtig gutes Produkt machen. Und dann sind die Zertifikate und die Richtlinien total hilfreich. Und jetzt komme ich zur Antwort. Also wir haben den Bio-Aspekt und wir haben den Fair-Aspekt. Fangen wir mal mit dem Bio-Aspekt bei Textil an. Da muss man dann wieder zwei Schritte unterteilen. Da gibt es einmal den Landbau, also das, was auf dem Land passiert. Das ist ein IFOAM-Standard, der ist vorgeschrieben. Der ist in unserem Fall in Kirgisistan EU-Bio. Kann man jetzt stehen, wie man will. Und in Uganda ist das Naturland, die dort das zertifizieren. Und dann kommt die textile Fertigung. Die beginnt schon dort im Ursprung mit der Trennung von der Faser vom Saatkorn und geht dann bis zur Endverkaufsverpackung mit Vorschriften durch. Und wir verwenden da den IFAN-Best-Standard. Und der IFAN-Best-Standard hat eine Philosophie, die uns da überzeugt. Und die Philosophie ist, dass alles, was in der Gefahr steht, schädlich zu sein, wollen wir nicht haben. Schließen wir aus.
Wo sind denn die größten Gefahren der Schädlichkeit? Schon beim Färben, würde ich mal sagen. Ja. Wo noch?
Also ganz klar, in meiner Sicht, eines der übelsten Mittel ist Glyphosat auf dem Land. Das ist wasserlöslich und das ist antibiotisch wirksam. Und wenn man das in sich aufnimmt, ist das ein großes Unglück. Das ist eine schädliche Sache. Glücklicherweise, Baumwolltextilien isst man nicht. Also da sind die Herausforderungen eher bei der Färbung.
Und auch das Stichwort Greenwashing ist da ja dann mit dabei. Wie beobachten Sie das bei Konkurrenz oder am Markt?
Der Kunde kann nicht sagen, ich schaue auf das Label und dann bin ich im sicheren Bereich. Das war auch der Sinn der Einführung, die ich zu dem Thema gesagt habe. Sondern man muss schauen, wie tickt die Firma dahinter? Will die das erfüllen? Ist das ihr Statement? Oder will die nur das Label anbieten? Das ist ein Unterschied. Im Jahr 2020 wurde bekannt, dass in Indien mit einem Zertifikat 20.000 Tonnen konventioneller Baumwolle gentechnisch verändert ins Biosystem transferiert wurde. Das hat natürlich einen Aufschrei gegeben. Aber das ist schon lange so. Wir wissen das. Ganz viel angebliche Biobaumwolle ist keine Biobaumwolle. Und wie es mit der Verarbeitung ist, ist so ähnlich. Und die vielen, vielen Betriebe in Asien, die können ja eigentlich nichts gewinnen und nichts verlieren. Die wollen Geld verdienen und machen so günstig wie möglich. Und welche Marke, die hier Textilien in den Verkehr bringt, macht sich die Mühe zu prüfen, ob das auch stimmt, was ich verkauft bekommen habe. Und genau da liegt dann der Unterschied. Und ich sage gar nicht, dass da bewusst Greenwashing betrieben wird. Da gibt es viele, viele Labels, die wollen ganz toll arbeiten, aber die machen sich nicht die Mühe, weil es teuer und aufwendig ist, ihre Ware zu prüfen oder ihre Vorlieferanten zu prüfen. Die sagen, ich kriege den fertigen Stoff da und daher. Das ist der Standardzustand in unserer Branche. Und was davor passiert ist, wissen die einfach nicht. Und sie kriegen es auch nicht gesagt.
Und Sie wissen es in jedem einzelnen Produktionsschritt?
Wir wissen es in jedem Produktionsschritt. Wir kennen alle Betriebe persönlich vom Augenschein.
Eher andersrum ist es so, Sie produzieren ja Stoffe für andere Firmen und Marken. Weiß man es da? Können die das dann auch noch so?
Also Sie wissen es. Wir verkaufen das als Service, dass die Leute sicher sein können in dem Stoff, der ist entsprechend dieser Richtlinien, der stimmt, der ist in Ordnung.
Und die vertrauen Ihnen und glauben das und können das dementsprechend dann auch marketingmäßig auch einsetzen. Wird dann wahrscheinlich auch getan, oder? Welche Produkte haben Sie jetzt nochmal selber, also die Sie auch produzieren? Sie haben es ansatzweise mal gesagt.
Also Schlafen, Bad und Kind-Baby.
Das ist die Palette.
Das ist die Palette, ja. Kind-Baby, weil das ist was, wo Schadstoffe besonders stören. Und bei Schlafen da haben wir uns gesagt, wenn man 8 Stunden oder 7 Stunden in der Textilie ist, dann ist das auch wichtig. Und das wird häufig zusammen mit Bad verkauft. Dann haben wir das dann später dazu genommen. Ich habe außer Bio und Fair noch einen weiteren Aspekt, nämlich die textiltechnische Qualität. Baumwolle hat zum Beispiel unterschiedlich lange Fasern. Ich habe ganz kurze Fasern, ich habe lange Fasern. Es gibt dann so einen sogenannten Faserbart, der konisch aussieht, also lange bis zu kurze Fasern. Und jetzt spielt es natürlich eine ganz große Rolle für die Qualität von dem Produkt. Nehme ich jetzt da nichts raus, ich verwende ich alle Fasern, oder sage ich, ich nehme da 10% kürzeste, 20% kürzeste. Wir nehmen über 30% der kürzesten Fasern raus. Und das gibt ein völlig anderes Textil. Das lässt sich nicht bloß 5-mal waschen, wie so ein Billigtextil. Das kriegt dann Löcher. Sondern unseres lässt sich 50-mal waschen oder 100-mal.
Aber produziert man damit dann nicht auch Ausschuss? Was macht man dann mit den aussortierten, kürzesten Fasern?
Ja, die gehen in andere Verwendungszwecke. Also so der Klassiker ist zum Beispiel Papier für Geldscheine. Da geht solche Baumwolle rein.
Vielen Dank, Herr Stelzer, für diese offenen Worte und alles Gute für die Zukunft.
Ja, vielen Dank für Ihre guten Fragen. Sie haben vieles Gute erreicht. Und ja, wenn jemand zu uns nach Bempflingen kommt, dann freuen wir uns und sind gerne bereit, auch weitere Auskünfte zu geben.